Da sind wir wieder. Auf ein Bier.
Sebastian. Wie war Ostern?
Tja, ruhig.
Das stimmt wohl, ja. Es war jetzt kein berauschendes Fest, aber es ist ja meistens eigentlich auch, also außer das Osterfeuer, aber nee, also von daher, es war jetzt nicht so spektakulär und spannend. Aber getreu nach dem Motto, was wir ja nun auch in jeder Folge machen, haben wir wieder ein Bier dabei.
Ja, du hast ein Bier dabei und warst so nett und hast es mir heute vor die Tür gestellt.
Richtig.
So viel Information muss sein.
Wir sind ja nach wie vor im Home-Podcast, Home-Working,
Homecast.
Ein Homecast. Genau, im Homecast. Genau, und ich bin dann noch echt zum Getränkemarkt meines Vertrauens gefahren und habe mal im Regal kurz geguckt, was könnte ich vielleicht heute mal an ein bisschen außergewöhnlicherem Bier mitbringen. Und was hast du in der Hand?
Ein Aihänger.
Aihänger, ne? Aihänger Lager Hell aus Bayern.
Ja. Privatbrauerei seit 1878.
Seit 1878, das ist
aus
natürlich...
Aus Aying.
Okay.
Brauerei Aying Franz Insel Kammer KG. Naja.
Denn,
immerhin ist es noch nicht abgelaufen.
0621. Nee, die Jungs sind auch gut drauf. Also kann ich...
Ein helles. Ja, ist immer gut.
Ein helles.
Ja. Aber den Kronkorken, hast du den schon gesehen?
Der ist geil.
Der ist wie das Firmenlogo, dieses kleine Brauereibildchen mit so einer kleinen Kirche im Hintergrund.
Ja.
Ja, ich würde sagen, wir teilen das heute mal in den Shownotes und würde auch sagen, dass wir das auf den anderen Kanälen mal teilen, damit alle.
Genau, wissen, das haben wir bisher nicht gemacht, sollten wir heute mal machen. Einger, ja. Lagerhell zum Wohle, Sebastian.
Ja, bisher Prost. Haben wir ja so ein paar. Ja, Prost.
Ne? Also ich stoß mal so mit.
Und erzähl mal, du bist jetzt ja super, oder?
Lagerhell, das schmeckt gut. Also es ist halt, es schmeckt so ein bisschen nach Sommer, ne? Also so ein helles ist ja immer so nach wirklich nach Biergarten, finde ich.
Ja, ich finde es gut. Kann man trinken. Du bist jetzt super, ne?
Ich bin jetzt super. Ja. Welchem Zusammenhang? Und?
Du bist jetzt ein Super.
Ich bin jetzt ein Super. Ich peile das gerade nicht. Warum peile ich das nicht?
Verstehe ich nicht. Erzähl mal, wie ist denn das?
Ach, du meinst jetzt hier Stand-Up-Paddling. Ach, du alles
bist
klar.
Ein Super.
Ja, genau. Nee, hör auf, ey. Ja, ich hab's zumindest ja probiert.
Wie ist das?
Also, und? Das ist, ja. Also, ich sag mal, wenn man in See bei 8 Grad reinfällt, ist schon scheiße. So. Allerdings...
Aber du hast ja extra einen Fashion-Neoprenanzug bestellt.
Ja, hatte ich aber da nicht an, weil es war letzten Mittwoch, da war es ja, da hatte man ja schon das erste Mal so ein bisschen Sommergefühl.
Also, und da hast du gedacht, das Wasser ist auch 20 Grad, ne?
Nee.
Anfängerfehler?
Nee, Anfänger. Das war also nicht Anfänger, es war auch ein Anfängerfehler, aber das hat mich wirklich dann einmal kurz komplett zerrissen. Nee, aber ja, es ist ein bisschen dieses leichte, kleine Freiheitsgefühl. Man ist mal unterwegs und mal draußen, zwar alleine, aber für sich. Also, ja, mal gucken. Wenn das Wetter es mal wieder mitmacht, aber.
Du bist noch willkommen. Du hast ja schon erzählt, dass du so eine coolen YouTube-Channel, nee, so eine Seite folgst?
Genau, ich habe mir natürlich ein paar Videos auch angeschaut und habe irgendwie überlegt, mach es nicht. Und ja, und dann hat mich natürlich das Retargeting erwischt, sich mal Stand-Up-Paddleboards angeschaut, die einfach immer wieder angezeigt bekommen. Nee,
ich meine, du hast auch so einen coolen Channel gefunden, der so Tipps gibt mit, wo man hinfahren kann. Und davon hattest du erzählt schon seit
geraumer Zeit. Genau. Warte mal. Das ist hier, genau.
So einen Geheimtipp wollen wir irgendwie unseren Zuhörern auch nicht
verraten. Sub-TV, also SUP-TV, Stand-Up-Paddling. Ich finde, die erklären das so, also die haben es zumindest für mich ganz anschaulich erklärt, was man so machen kann. Die beiden, weiß nicht, ob die ein Paar sind oder einfach nur zusammen gerne durch die Gegend fahren, auf jeden Fall, die können das beide auch ganz gut. Wenn man sich das so anschaut, dann denkt man im ersten Moment so, boah, alles voll easy, ist es halt nicht, aber die haben das einem so ganz gut näher gebracht und auf YouTube ein paar Clips geguckt und jetzt so halb eingestiegen, naja, aber ist jetzt auch nicht so spektakulär und ich glaube ehrlich gesagt, ich sehe darauf auch nicht so graziös aus, dass man jetzt weiter darüber reden müsste. Sebastian, wir hatten ja eigentlich geplant, oder was heißt wir hatten geplant, ich hatte mal so ganz euphorisch gesagt, wir haben heute einen Gast, haben wir nicht, aber nächstes Mal, ich freue mich schon total, wir haben schon gesprochen und ich glaube, es wird ein cooles Thema, ist ein guter Gast, trotzdem haben wir natürlich heute auch wieder 4 Themen vorbereitet. So, erstes Thema. Habe ich heute für dich mitgebracht, Sebastian. Ich habe ja mitbekommen, wir hatten uns auch schon, ich weiß gar nicht, ob es letzte oder vorletzte Woche war, kurz darüber unterhalten. Ja, da sagtest du, es gibt so ein Spotify-Seminar oder Workshop, wo vorgestellt worden ist das Thema Ad Studio. Und damit auch die yes. Werbemöglichkeiten, die es bei Spotify gibt. In dem Zusammenhang fand ich auch noch ganz interessant, dass Spotify auch vermeldet hat, dass sie neues Desktop-Webdesign an den Start bringen werden. Da ist natürlich die Fragestellung, geht das irgendwie einher? Und was mich natürlich total interessieren würde, vielleicht auch aus deiner Sichtweise, also nochmal Spotify, Ad Studio, was geht da? Beziehungsweise, ja. Was ist da möglich für Unternehmen, Agenturen im Bereich Advertising?
Yes, lass uns gerne loslegen. Also ich glaube, für ein Spotify macht es total Sinn, sich zu überlegen, wie sie einen Großteil ihrer Nutzer, ich habe jetzt nicht die genaue Zahl im Kopf, aber es war auf jeden Fall deutlich über 50%, ich glaube sogar 60% unpaid User haben und die quasi nicht im monatlichen Abo laufen. Und das ist natürlich klar, dass ein Spotify sich überlegt, okay, wie kann ich denn am sinnvollsten diese Zielgruppe oder diese Abonnenten, nicht zahlenden Abonnenten monetarisieren. Und da macht es in der letzten Konsequenz halt total Sinn, weil es ein Audio-Medium ist, das Thema Audio-Advertising in einem Self-Service anzubieten. Und das haben sie gelauncht. Ich habe mir das angeschaut, ich habe auch schon einen Advertising-Account erstellt und damit mal ein bisschen rumgetestet. Also ja, Interface und so können sie. Das ist, glaube ich, wenn man das irgendwie mit anderen Interfaces, die neu gestartet sind im Advertising-Bereich. Ich erinnere mich noch kurz an den Anfang, wie Pinterest am Anfang aussah. Das war ein Graus. Da haben sie schon viel richtig gemacht. Ich selber habe noch keine Kampagne gestartet. Ich kenne aber aus dem erweiterten Kreis Kunden, die oder andere Advertiser, die in dieser Closed Beta drin waren, die, glaube ich, ganz gute Ergebnisse erzielt haben. Gute Ergebnisse, muss man dazu sagen, das beruht halt weiterhin auf den klassischen Radiometriken, nur dass ich diesmal wirklich messen kann, dass es jemand gehört hat. Aber dann hört es an der Stelle im Prinzip auf. Ich kann rauslinken aus dem Spot und kann im Prinzip dann Traffic für meine Website generieren und kann das dann natürlich wieder über einen UTM-Parameter in Analytics verfolgen, ob das jetzt erfolgreich war oder nicht. Also ich glaube, vom Ansatz her ein richtiger guter Weg. Ich glaube, es ist noch früh, obwohl man ja mal sagen muss, wenn man früh im Advertising bei so einem neuen Channel dabei ist, dann ist es noch günstig. Das glaube ich nämlich allemal, dass es am Anfang die Audio-Ads relativ günstig zu buchen sein werden. Und was ich natürlich spannend finde, ist, dass sie, und da interessiert mich wiederum deine Meinung, anbieten, dass du quasi einen geskripteten Spot rübergibst und sie dann jetzt nicht ganz automatisiert, aber quasi ein Netzwerk hinter haben von Sprechern, die dir das einsprechen und du dann quasi deinen fertigen Spot zurückbekommst, weil sie natürlich gesehen haben, dass für die meisten Marken so eine Produktion eines Audiospots nicht so was ist wie ich baue einen Creative oder ein Banner für Facebook. Das ist natürlich ein viel größerer Aufwand und natürlich auch viel weniger Erfahrung auf Unternehmensseite, was wie funktioniert. Von daher finde ich das einen coolen Ansatz von Spotify, das so ein bisschen convenient zu machen und auch für den, ja, also für den kleinen Handwerker, der irgendwie Advertising machen will, sehr, so sehr lokal, finde ich das ein total spannendes Medium.
Okay, aber das ist ja am Ende des Tages auch nicht wirklich was Neues. Also das bieten Radiosender schon seit Jahren an. Das heißt, eine Audioproduktion direkt vom Radiosender, das ist ein Service, der ja auch schon seit längerem relativ erfolgreich auch angeboten wird. Aber
Klar. Du bist natürlich im Targeting schon deutlich besser als das, was im Radio
ja,
passiert.
nee,
Ne?
nee,
Und
ich will das auch gar nicht.
du hast halt, du
Ja.
hast halt den, du hast halt nicht irgendwie eine errechnete Reichweite, sondern du hast eine echte Reichweite. So.
Genau, ja, das für mich völlig nachvollziehbar auch. Für mich natürlich jetzt mal so aus Agentursicht und auch unterschiedliche Kunden, die betreut werden. Ich habe da ja auch ganz kurz einmal reingeschaut und bin dann aber auch relativ zügig wieder ausgestiegen. Waren ja so ein paar Audiobeispiele auch, die gegeben worden sind, wie Cases, die erfolgreich sein können oder sind oder waren, wie auch immer. Hab mir die Nutzungsoberfläche nicht so genau angeschaut. Ich glaube, für mich ist ja immer die Frage, wie genau kann ich denn dort eigentlich targeten? Und gibt es dort bestimmte Rahmenbedingungen, ähnlich wie auch beim Advertising, wo ich einfach sage, ich habe nur gewisse Längen jetzt zum Beispiel zur Verfügung, wahrscheinlich ja, ne? Also du wirst, weiß nicht, wie lange ist ein Spot da? Haben die das gesagt oder weißt du das noch? Oder aber
Ja,
wahrscheinlich
ich
mehr
glaube, du
als.
kannst da schon auch längere Spots ausliefern.
Okay. Ja, aber das ist ja am Ende des Tages ist ja beim Audiosignal sehr, sehr entscheidend, wie stark du letztendlich dann die Message irgendwie auch rüberbringst und wie gut letztendlich dann auch der Spot und der Clip ist. Ähnlicher wie beim Bewegtbild auch. Beim Bewegtbild
Das,
ist man ja, ja.
was ich auch noch gesehen habe, was halt ganz spannend war, weil Spotify hat das nicht nur für Marken oder für Produkte und für Unternehmen gelauncht, sondern die haben es auch gelauncht für Musiker und Künstler, wo du auf neue Alben oder Singles drauf aufmerksam machen kannst. Das war jetzt eine Konsequenz halt, wie wir von früher
Cool,
auch
ja.
kennen, irgendwie aus Fernsehen und Radio. Oder tatsächlich irgendwie auf Konzerte und Merch von bevorstehenden Konzerten von bestimmten Künstlern halt aufmerksam machen kannst. Und das ist auch smart gedacht, weil ich glaube, dass du heute als Musiker ist natürlich der Zugang zu deiner Audience ist halt über Spotify. Also, und deswegen fand ich das sehr spannend, dass sie die zwei Promotion-Möglichkeiten da auch mit verbaut haben.
Da bin ich ja mal gespannt, ob die
Plattenindustrie darauf anspringt,
ja,
ja.
die Platten, ja, also die Musikindustrie darauf anspringen mit Sicherheit, weil sie suchen ja alle händeringend nach Möglichkeiten, Musik auch direkt an die Zielgruppe zu bringen.
Ja, es geht nicht nur darum, auch in der Plattform irgendwie Audio auszuspielen. Klar, sie haben auch Video horizontal und vertikal, was sicherlich, glaube ich, auch für Musiker auch ein spannendes Creative sein kann.
Auf jeden Fall. Du, ich bin total gespannt. Ich werde mir die Oberfläche auch anschauen. Also jetzt mal so abschließend als Tipp. Sollte man sich das anschauen? Sollte man sich da mal anmelden als Advertiser und mal gucken, was da geht?
Ja, auf jeden Fall. Also frühe Erfahrungen mit so einem Channel zu zu sammeln, ist meine Erfahrung, dass man, wenn man früh dran ist, da auf jeden Fall günstig viel Reichweite generieren kann und darauf, glaube ich, auch lernen kann und früh lernen kann, was wie funktioniert. Durch meiner Meinung nach runtertargeten auf bestimmte Postleitzahlen und Alter und Interessen, ist halt total, total spannendes Targeting. Gibt halt auch noch relativ wenig, aber das fand ich extrem spannend, dass sie auch gesagt haben, neben Genres, die du targeten kannst, kannst du Interessen targeten. Da gilt es herauszufinden, glaube ich, was wie gut diese Interessen halt sind. Also kannst zum Beispiel sagen, ich möchte Leute, die gerne Podcast hören, adressieren. Können wir auch mal Advertising schalten? Vielleicht machen wir das einfach mal mit einem kleinen Budget und gucken, ob wir neue Hörer gewinnen. Aber du kannst auch auf Echtzeit-Kontext gehen. Okay. Und das fand ich total spannend. Also zum Beispiel Leute zu erreichen, die gerade eine Playlist hören zum Thema Workout, Laufen, Chill-Out, Party, Gaming, Kochen, solche kontextuellen Targetings. Weil das finde ich super spannend, weil du ja dann den User in einem bestimmten Moment erreichst. Und ich glaube, das kann ganz spannend sein für bestimmte Produkte. Also du bist gerade laufen und hörst ein Spotify Free und kriegst das Advertising für den neuen Laufschuh von Nike. Also das finde ich schon super spannend. Und da bleibt es, glaube ich, dran zu bleiben.
Aber
ich bin auch auf jeden Fall gespannt zu testen.
Nochmal für mich, das kann ja eigentlich alles immer nur auch ein Stück weit unterstützend im crossmedialen Bereich sein, weil ich zum jetzigen Zeitpunkt, mein Gefühl, keinen direkten Sale oder wenig direkte Sales über letztendlich diese Werbeform erreichen kann. Ich kann dort extrem gut das Thema Brand spielen. Ich kann über Wiederholung meine Produkte und meine Marken in die Köpfe der User bekommen, die natürlich dann auf einem anderen Channel wie Instagram, Facebook, whatever oder über Display dann eben nochmal eben auch abgeholt werden. Da ist ja auch wieder das kluge Zusammenspiel der Kanäle dann irgendwann gefragt, wo man dann eben auch gucken muss, wie das funktioniert. Aber finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Hat ja dann auch eine Vielzahl von Möglichkeiten. Ist natürlich eine klare End-Consumer-Geschichte, würde ich sagen, primär. Das hat wenig Impact im B2B-Bereich, obwohl sicherlich nischig in Teilen auch. Aber in der Konsequenz ist es dann ja eigentlich ein Tool, um gerade auch Endkonsumenten, Marken und Produkte an die Person zu bringen.
Ja.
Ja. Wollen wir erstmal dann Break machen?
Ja. Alright, ich habe dir heute auch ein Thema mitgebracht und zwar geht's um Beiersdorf beziehungsweise um Ave und Edom, das so ein Kosmetik-Startup aus Hamburg ist. Dort gab es mehrere Monate Verhandlungen zwischen Beiersdorf und Ave und Edom. Die sind im Prinzip auf Beiersdorf zugegangen, weil sie gesagt haben, unser Geschäftsmodell hat das Problem der Beschaffung von Rohstoffen und hat dann mit Beiersdorf lange verhandelt. Genau bis zu dem Zeitpunkt, bis Beiersdorf seine eigene Direct-to-Consumer-Marke jetzt gerade vor ein paar Wochen veröffentlicht, oder Own heißt die Marke. Und haben im Prinzip einen Klon von Ave und Edom gemacht. Und ja, spannend für mich zu wissen, wird das zukünftig weiter passieren, dass große Konzerne Wissen abgreifen, Klone bauen, anstatt zu sagen, wir kaufen das Unternehmen, weil wir den Asset sehen, oder ja, also weil hat natürlich so ein Geschmäckle.
Ja, wahrscheinlich so, wie ich das mitbekommen habe, auch nicht nur so ein leichtes Geschmäckle, sondern wenn es dann um Rezepturen geht, Dann sind wir natürlich auch in so einem Bereich, wo es ja nicht mehr nur noch um Marke und Klon geht, weil ich finde, bei der Thematik müssen wir schon ein Stück weit unterscheiden. Ave and Edam setzen ja letztendlich auch auf ein Konzept auf, das in den USA schon sehr erfolgreich von einigen Brands auch
Auch ein
rausgebracht worden
Klon,
ist und
ja.
letztendlich ist man auch ein Klon, genau. Das erstmal so als Grundaussage. In dem Augenblick, wenn ich natürlich zu Beiersdorf gehe und Beiersdorf zu mir sagt, okay, eure Plattform, die verstehen wir und sehen ja auch, dass es international nicht nur ihr, sondern andere auch schon gut machen. Aber nun gebt uns doch mal bitte euren das Essentielle daran, eure Rezepturen und die Zusammensetzung, wie das Ganze funktioniert. Du verhandelst mit demjenigen und dann trennen sich die Wege ohne ein Commitment, ohne eine Zusammenarbeit. Und der Klon basiert dann letztendlich auf diesen Informationen. Angenommen dessen, das wäre so, dann ist es natürlich eine absolut bittere Nummer. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch immer sagen, wie steigt man in so eine Verhandlung auch ein? Also ich bin ein Unternehmen, das sicherlich dann Probleme hat, in irgendeiner Weise zu skalieren. In dem Fall ist es sicherlich Rohstoff, aber mit Sicherheit auch der Grundgedanke, dass man da auch ein sehr interessantes Backend letztendlich nutzen kann, um noch einen ganz anderen Push zu bekommen. Da muss man natürlich dann auch sehr zielsicher in die Verhandlungen reingehen und sehr, sehr bewusst auch sich machen, mit wem man da verhandelt. Denn ehrlich gesagt, also ist jetzt ja nun nicht so, dass das noch nicht passiert wäre, ne? Also, wenn wir uns in der Historie der Marken und Produkte einfach anschauen, was passiert ist, hat es häufig genug Unternehmen gegeben, die die Power hatten und gesagt haben, okay, ist ja ganz
Klon.
nett, was ihr da gerade macht, aber jetzt machen wir es einmal irgendwie in richtig und wir haben auch die Power und wir haben auch die Größe und auch das Invest, um das dann auch wirklich rauszukippen. Das habe ich ehrlich gesagt ein Stück weit da vom Gefühl eben auch. Und da muss man dann am Ende des Tages eben sagen, okay, vielleicht. Mein Eindruck, vielleicht guckt man lieber doch nochmal, dass man eine kleine Runde oder eine kleine größere Runde selber geht, weil ich glaube, gar nicht mehr zu skalieren, das glaube ich nicht, dass es nicht möglich gewesen wäre. Da ging es wahrscheinlich wirklich auch um Geschwindigkeiten und einfach
Ja,
zu
vielleicht sogar, wie
gucken,
du schon sagst, auch um einen Exit, ne? Also geplanten Exit.
dass man dann auch irgendwann vielleicht verkauft und sagt, okay, ich bin da raus. Ich habe auch einen Artikel dazu gelesen, da war dann so ein bisschen, also nochmal von meiner Seite aus, cool, wenn man so ein Ding aufbaut, da steckt viel Herzblut drin, da steckt natürlich auch ganz viel eigenes Wissen ja letztendlich drin, was man sich hart erarbeitet. Das ist echt. Das vergisst man manchmal immer. Ich glaube, wie viel Lehrgeld man als irgendwie junges Startup oder Unternehmer auch bezahlen muss, um überhaupt erstmal dahin zu kommen, wo man heute ist. Ich glaube, wir reden da irgendwie von 2 Millionen Umsatz, hatte ich irgendwo gelesen. Dass man dann aber letztendlich am Ende des Tages das Thema, ich war fassungslos, das war ja die große Headline, businessinsider.de. Ich war fassungslos von der Gründerin zu hören bekommen. Da ist auch ein bisschen blauäugig, ne?
Ja,
Also,
gut,
weil,
also
also.
ganz, ganz kurz, kleiner Side-Effekt. Die Leonard hat mehrere Jahre bei Rocket Internet als Juristin gearbeitet. Also, wie man kopiert, hat sie, glaube ich, eigentlich gelernt.
Okay.
Ja,
Ja.
es hat immer seine zwei Seiten, ne?
Als Juristin hat sie da gearbeitet.
Ja.
Sollte sie ja eigentlich auch Bescheid wissen darüber, wie es so läuft und wie Verhandlungen laufen und worauf man Acht geben sollte. Ey, das ist, am Ende des Tages wissen wir nicht genau, wie die Verhandlungen gelaufen sind. Das muss man ja auch klar sagen. Man kann sich eigentlich derzeit mit dem Wissen, das wir haben, nicht auf die eine oder andere Seite stellen. Aber ich sag halt immer, man muss wissen, mit wem man sich wann einlässt. Und dass man sozusagen fassungslos ist, dass jemand hinkommt und sagt, ich baue relativ zügig eine Doublette, auch mit den Möglichkeiten, die ein Unternehmen wie Beiersdorf hat.
Ja.
Hey, Ist jetzt nicht so verwunderlich, ehrlich gesagt.
Ja, ich finde, man muss das ja auch immer bei so einer Aktion muss man auch immer zwei Seiten sehen. Ja, Nivea hilft oder nee, Beiersdorf, nicht Nivea, die ist auch eine Hautcreme, aber Beiersdorf hilft natürlich auch mit, also eigentlich hilft ja jeder weitere Wettbewerber auch, den Markt zu ebnen, ne? Muss
Klar.
jetzt nicht unbedingt, muss jetzt nicht unbedingt schlecht daherkommen, zu sagen, ich habe noch einen Wettbewerber, der auch Advertising macht und auf das Thema generelle persönliche oder personalisierte Hautpflege drauf einzahlt. Ja? Also wenn ich bisher der Erste war, der da gekämpft hat in Deutschland, dann bin ich auch immer Pionier und muss erstmal Kunden davon überzeugen. Und je mehr Wettbewerber da am Markt entstehen, desto mehr kann ich auch wachsen. Und ich sehe es immer so, versucht besser zu machen als
Wollte ich gerade
Beiersdorf.
sagen, finde ich
Baut eine
total,
bessere Marke, baut ein besseres Produkt.
finde ich gut.
Seid smarter als in Beiersdorf.
Ja.
Das ist so das, glaube ich, was ich herausnehmen kann. Weil ich meine, Beiersdorf ist auch ein großer Tanker. Die sind nicht agil, die sind nicht
Ja.
schnell. Die haben vielleicht auch das Influencer-Game noch nicht verstanden. Das ist auch ihre erste Direct-to-Consumer-Aktion, die Beiersdorf macht. Die haben eine Null-Erfahrung. Also, ich glaube, die sollten es positiv rausnehmen und sagen, wenn und das als Lob eigentlich aufnehmen,
Ja.
dass sie kopiert worden sind oder ja, finde ich schon, weil das zeigt einfach nur, dass man auf dem richtigen Weg ist.
Finde ich einen coolen Abschluss. Und genau das wäre auch mein Ansatz gewesen, dass ich glaube, Konkurrenz belebt das Geschäft. Das ist ja dieser Spruch. Und ich glaube, das belebt letztendlich genau diesen Themenbereich auch. Und dass wir uns heute genau darüber unterhalten, über das Thema individualisierbare Produkte in dem Segment, zeigt ja eigentlich nur, dass das den nächsten Schritt auch gemacht hat. Da kann man eigentlich nur sagen, auch zur Franziska von Eve and Edom, einfach hart dranbleiben, versuchen besser zu sein als die anderen, das nochmal als Challenge auch zu nehmen und zu sagen irgendwie jetzt erst recht. Und ich glaube, mit der Einstellung hat dann so eine Marke auch eine große Chance, deutlich stärker noch am Rad zu drehen, im positiven Sinne, als man es vielleicht bisher schon geschafft hat. Also von daher.
Wir werden es verfolgen.
Jawohl. So. Bier auf jeden Fall noch einen Schluck, würde ich sagen, Sebastian. Zum Wohle. Prost.
Cheers.
Thema Nummer 3, Sebastian. Überschrift Personal Brand. Derzeit sind ja alle in wilder Aufruhr, vor allen Dingen in Berlin. Der Brattee ist draußen. Gleichzeitig hat ja Capital Bra auch noch eine Pizza draußen. Joko hat seine Schokolade am Start. Dazu
Jokolade.
ja die Jokolade, genau. Dann haben wir jetzt aktuell die Meldung About You und Joko bringt jetzt auch noch Socken raus. Genau. Und ich meine, das Thema Personal Brand hat ja schon eine etwas längere Halbwertszeit. Wir haben das schon erlebt im Magazinbereich, Boateng mit seinem eigenen Magazin, wo letztendlich ja auch Personal Brand ein Thema war. Das geht ja aber noch ein Stück weiter zurück. In Amerika ist das ja deutlich größer noch gewesen, das Thema. Wann, Sebastian, bringst du denn die Sevi-Suppe raus? Das ist ja die Frage, die ich mir stelle, beziehungsweise
Ja, wenn, dann bringen wir ja passend zum Podcast ein Bier raus.
okay. Da fällt mir jetzt aber gerade spontan nichts ein, aber das können wir ja
Das klären
Hölkeholzen.
wir mal bei einem Bier.
Hölkeholzen, genau. Aber jetzt mal aus deiner Sichtweise. Personal Brand. Ich meine, das ist ja keine wirklich neue Erfindung und es ist ja eigentlich eine Verknüpfung aus Persona und Produkt und Marke. Von der Herkunft ja eigentlich, aber viel mehr, dass die Person, die hinter dem steht, was dort verkauft wird, auch Initiator beziehungsweise auch klarer Ideengeber von Rezepturen oder Produkten mit einem eigenen Vertrieb ist, wo ich heute eher bezweifle, ob das bei vielen Sachen, die wir so im Markt sehen, wirklich so gegeben ist oder ob das einfach nur ein sinnvoller, eine sinnvolle Verknüpfung aus bekanntem Gesicht und Produkt ist. Wie schätzt du das ein und wie entwickelt sich das? Ist das jetzt einfach nur auch wieder ein Hype und dann auf diese Art und Weise auch schneller zu Ende, als man gucken kann? Oder ist das etwas, was zunehmen wird?
Ja, also genau das Thema Personal Brand beobachte ich aus Amerika heraus, wie du schon gerade erwähnt hast, schon deutlich länger. Ich glaube, dass der größte Exit, der da jemals hingelegt worden ist, glaube ich, kolportierte Milliarde, war George Clooney mit seiner Tequila-Marke in 2016 oder 17. Und ich glaube, George Clooney hat gesagt, das war der erfolgreichste, Anführungszeichen, Film, den man jemals gespielt hat. Und mit allen Filmen, die er gespielt hat in der Vergangenheit oder zukünftig, würde er niemals so viel Geld verdienen wie damit.
Aber hat er denn, also Sebastian, ich finde die Aussage ist ja schon mal interessant. Hat er diesen Film dann gespielt oder hat er diesen Film wirklich
Nee,
gelebt und ihn
nee, nee.
entwickelt?
Also, das habe ich jetzt im übertragenen Sinne
Ja, aber das ist
so
ja eine schöne
gemeint.
Frage jetzt, weil das ist ja der Initiator eigentlich gewesen. Also die Frage ist ja, war Clooney dort nur als Gesicht und Namensgeber aktiv oder
Nee,
hat
nee,
er
nee.
wirklich
Also,
entwickelt?
bei dem Thema ist es wirklich so, und dann komme ich auch vielleicht gleich nochmal zu dem Bogen, den du vorgeschlagen hast, mit wie das in Deutschland interpretiert wird von Joko und Co. Also in Amerika war es in dem Fall von George Clooney so, dass er selber super gerne Tequila getrunken hat mit seinen Kumpels zusammen und irgendwann auf quasi die Schnapsidee gekommen ist, zu sagen, komm, lass uns einfach mal eine eigene Tequila-Marke machen. Und natürlich hat natürlich seine Personal Brand dazu geholfen, das Produkt fliegen und skalieren zu lassen. Dass es halt nachher zum Exit gekommen ist. Aber der Intent war eigentlich, komm, wir bauen uns eine Tequila-Marke, ist doch cool. Lass uns mal machen. Und ich persönlich finde es auch cool, sagte er. Und ich glaube, das ist der große Unterschied zwischen dem, wie es jetzt irgendwie so in Deutschland interpretiert wird. Und ich glaube, dass da auch nicht die Nachhaltigkeit ist, weil. Genau, was du vorhin gesagt hast, das Involvement der einzelnen Personen nicht da ist, sondern das wirkt so beliebig. Ich mache jetzt mal Socken und dann mache ich mal Schokolade. Also, wo ist da dein persönlicher Bezugspunkt zu dem Thema,
Ach,
ja?
Joko macht auch noch Elektrofahrräder, oder? Aber ich glaube, da ist
Ja,
ja nur
genau,
das
macht
ja
er
nur
auch noch,
Testimonial.
genau.
Ja, genau.
Genau,
Gut.
genau. Und ich finde, da muss man auch echt sehr aufpassen, dass du deine persönliche Marke nicht einfach verwässerst, will ich nicht sagen, aber einfach so für jedes Thema irgendwie hergibst. Ja, das finde ich halt schwierig.
Aber das ist ja die Frage. Also
Und da glaube
Capital
ich auch, dass
Bra.
der Endkonsument da nicht darauf reagiert und dass es kein Erfolg ist, weil es halt nicht aus dir selber herauskommt. Das ist wie bei einer normalen Marke, wenn du ein Produkt baust, auch, ja. Also wenn du nur ein Produkt baust, weil du sagst, ich will damit Geld verdienen, da sind bisher noch keine starken Marken entstanden. So.
Also, dass Capital Bra gerne Pizza isst und vielleicht sagt, wir machen meine eigene Pizza, kann ich noch nachvollziehen. Dass er jetzt aber so ein Eistee-Junkie ist irgendwie und sagt, ich bringe meinen eigenen Brattee raus, weil ich irgendwie sage,
Eistee.
Eistee ist das geilste Getränk ever, glaube ich jetzt tendenziell nicht.
Ja.
Allerdings scheint es ja so zu sein, war jetzt ja gerade auch bei Fest und Flauschig, Böhmermann und Schulz. Ich glaube, Schulz hatte in der letzten Folge hat er Brattee getrunken und meinte, das schmeckt echt geil. So, also glaube ich, so
Kann ja auch ein gutes
war von ihm.
Produkt sein. Ne?
Ja,
Ich habe auch
genau.
schon andere Sachen gehört, dass es nicht so cool ist,
Ja, aber
aber
das
ja,
ist
das
ja
ist so
dann
ein
auch eine
Geschmackssache immer, ne? Am Ende, ja, genau.
völlige Geschmacksfrage, genau. Oder er hat es einfach nur gesagt, weil er nicht auf die Fresse haben wollte. Das kann natürlich auch sein, aber nein.
Ja, muss man aufpassen
Ja,
mit dem
nein, aber
den
das ist halt
Rappern.
das, wo ich halt glaube, okay, ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt irgendwie dieses Produkt wirklich auf den, also von jetzt in dem Fall Capital Bra oder
Ja.
von Joko wirklich kommt, sondern die Intention eher anders. Was ist dir runtergefallen?
Mein Kronkorken.
Der Kronkorken. Sebastian, den behalte ich mal.
Nee, das sehe ich nämlich auch so, wenn es anfängt halt so beliebig zu werden, dann glaube ich auch, dass das kein nachhaltiges Thema ist. Also dann hast du vielleicht so einen kurzen Peak. Und dann ist aber auch schnell, bist du schnell als persönliche Marke halt verbrannt, weil wenn du sagst, ich mache halt irgendwie alles. Ich mache Pizza, ich mache morgen auch noch Schokolade und dann mache ich noch Zigaretten und ist auch egal.
Aber wir
Das wird halt schwer, aber ich
beleuchten
meine, seine Personal Brand zu nutzen, um das über sein Home Turf, also sei es Musik, Schauspiel, was auch immer, oder Model, darüber hinaus zu nutzen, finde ich total konsequent. Man muss es halt nur gut machen. Also gibt ja auch Fälle, die es versucht haben, wo es halt grandios in die Hose gegangen ist. Grandios in die Hose, aber eine Sylvie Mais hat ja auch ihre eigene Unterwäschenkollektion rausgebracht. Ich glaube, die ist dann irgendwann nachher bei Lidl oder so verkauft worden. Oder Aldi oder sowas, ja. Ich glaube, die hat es zum Beispiel nicht richtig gut geschafft. Aber es gibt auch viele, viele Beispiele aus Amerika, auch so eine Jessica Biel, ich bringe die jedes Mal durcheinander. Jedes Mal. Die
Ich
hat ja
tue
mit
Namen, ist bei mir ganz schlecht.
The Honest Company ein cooles Startup gebaut, hat auch echt viel Kapital eingesammelt, wo es im Prinzip um das Thema jegliche Art von Baby oder Pflegeprodukten für Baby ist. Jessica Alba, tatsächlich, ja.
Aber kann ich das, Sebastian, meine andere Frage, kann ich eventuell das Thema Personal Brand auch andersrum drehen, dass ich halt sage, von der Definition her würde es ja nicht widersprechen zu sagen, ich bin eine neue Marke, die in den Markt geht, ich gründe irgendwas und das ist mein Produkt und ich halt, gerade Social Media ist natürlich ein sehr gutes Thema, in meinem Kundenbereich auch Brands dabei, die sich sehr stark über ihre eigene Person und dann auch über ihr Naming und natürlich das Produkt dahinter dann letztendlich auch ja, ein Personal Brand bauen. Ja, also gar nicht
Ja,
sagen,
klar,
ich
klar,
muss
klar,
schon
klar.
ein Personal Brand sein, sondern ich gehe ganz stark über die Grundidee, mich selbst zu vermarkten
Naja,
als
klar, klar,
Person,
klar,
um
klar.
dahinter dann das Produkt zu verkaufen, so als
Klar,
Label.
von der Ecke kannst du auch kommen, aber andersrum ist es natürlich einfacher, weil du natürlich die Reichweite und den Reach und so schon
Ja, klar.
hast.
Ja, das,
Das
das.
quasi zu monetarisieren ist halt deutlich einfacher, als zu
Aber
sagen,
und
ich gehe den anderen Weg.
aber
Der
der andere
andere
Weg ist
Weg.
ja der spannende. Also das ist ja eigentlich der, wo du sagst, wenn du das erreicht hast, wenn du, sag ich
Ja.
mal, dein Brand so persönlich aufgeladen hast, dass du dafür auch stehst und dass man es dir persönlich auch abnimmt, dann hast du es ja eigentlich in Anführungsstrichen geschafft, weil die Leute dir dann, und da kommen wir ja bei dem Punkt, vertrauen. Also
Ja, so ein
ein
Amazon mit Jeff Bezos auch, ne? Also,
Ja gut, aber steht da halt
der
nicht
hat sich
Jeff
auch.
Bezos drauf, sondern Amazon. So, er hat sich ja
Genau,
eine, hat sich
aber
eine
er
Marke
steht
gebaut.
dafür, ja? Aber er steht
Ja.
dafür. Er ist Steve Jobs von Apple, ja?
Ja,
Also, ist
ja.
die Marke war Apple, aber das war Steve Jobs.
Gut, er hat seine Company halt, also der Schritt weiter ist ja wirklich, seine Firma so zu benennen, wie ich heiße. Ja,
Ja,
also
das ist nochmal ein
so.
Schritt weiter, gebe ich dir recht,
Und
ja?
dann ist es am Ende des Tages ja wirklich ein Personal Brand, der unweigerlich an deine Person gebunden ist, wo du die Person auch ganz klar mit verbindest. Und wenn du das erreicht hast, dann ist schon, glaube ich, auch eine Menge gewonnen, wo du natürlich auch eine Menge dann skalieren und verändern kannst. Ich meine, das in der Vergangenheit war es häufig so, dass du Familiennamen ja als Basis hattest. Und ich glaube,
Gibt ja.
das hat sich jetzt ein bisschen wegentwickelt und entwickelt sich jetzt aber gerade ja ein bisschen auch wieder zurück in diese Richtung. Also könnte da ja auch so ein bisschen dann die Idee hinterstecken, Leute, guckt mal bei der Entwicklung eurer Marken, dass ihr sie deutlich persönlicher aufladet, ja, damit ihr dann am Ende des Tages auch nachhaltigen Erfolg habt, weil den hat man dann meistens damit. Yes?
Yes.
Du bist jetzt eingeschlafen. Du, ich
Ja, hast
glaube,
du
es
gut
ist
auf den
wie
Punkt
in der letzten
gebracht.
Folge auch immer so ein
Einfach stehen
Sekundenschlaf.
lassen. Ja, warum sollte ich in Sekundenschlaf?
Weg war.
Nee, warum sollte ich da jetzt noch irgendwie viel, viel zu sagen? Das war eigentlich ein schönes Schlusswort zu dem Thema.
Okay.
Geht's weiter. Gleich. Jetzt. Los. Yes, ich habe für dich auch das letzte Thema heute mitgebracht. Das habe ich mir. Das Beste kommt zum Schluss. Wir wissen es noch nicht, aber wir werden es gleich merken. Ja, ich habe auf der W&V gelesen, dass tatsächlich die Mobile World Congress Konferenz, die eigentlich im Frühjahr in Barcelona stattfinden sollte, im vergangenen Jahr schon stattfinden sollte, jetzt dieses Jahr nachgeholt werden soll, und zwar im Juni. Und das nicht remote, sondern tatsächlich live. Gibt wohl ein ausgiebiges Testkonzept. Geplant ist, 45 bis 50.000 Teilnehmer zu der Congress hinzubewegen.
Okay.
Wäre auch die erste internationale Großveranstaltung seit Beginn der Pandemie. Und gab jetzt einen großen Paukenschlag, weil natürlich das absolute Zugpferd für die Mobile Congress, World Congress, Google bereits abgesagt hat.
Ich dachte, du sagst Clubhouse.
Was?
Ich dachte, du sagst Clubhouse.
Wen? Ja, also ist natürlich ein gewagtes Thema, jetzt in der noch in dieser Pandemiephase eine Messe zu starten, aber meinst du, Messen kommen jemals wieder so zurück?
Nein. Aber sie kommen zurück, aber eben nicht mehr so wie sie mal waren. Also das ist ja.
Also ja, andersrum gefragt, könntest du dir vorstellen, dieses oder nächstes Jahr auf eine Messe mit 50.000 Leuten in eine Halle zu gehen?
Naja, das ist ja dieselbe Frage. Kannst du dir vorstellen, nächstes Jahr mit mir zu irgendeinem Festival zu gehen, wo irgendwie 20.000 Leute sind?
Also, wenn es draußen ist, vielleicht.
Okay, ja. Also das kann ich mir momentan, ehrlich gesagt, sehr schwer vorstellen. Alles kann ich mir
momentan
schwer vorstellen. Also wir in Hamburg haben hier mittlerweile eine Ausgangssperre für einen Moment, die ich auch noch nicht so richtig verstanden habe. Also irgendwie darf man ja allein nach Hause gehen, aber muss eigentlich zu Hause sein, und ist auch egal. Aber das ist ja in der Welt, in der wir gerade leben, das ist ja die Ist-Situation, Masken auf und Abstand halten, und jetzt eine Messe mit so vielen Teilnehmern zu planen und umsetzen zu wollen, ja, das ist für mich eher fragwürdig, so gut das Konzept auch sein mag, aber ich finde das eigentlich sehr konsequent, dass Google da sagt, daran können und wollen wir uns derzeit auch nicht beteiligen. Aber, und ich glaube, das ist ja so die grundsätzliche Frage nach dem Thema Messe. Ich bekomme das natürlich sehr, sehr stark gerade bei auch vielen Kunden mit. Wir haben ja bei uns in der Agentur auch viele B2B- und Industriekunden, und die natürlich auch sehr, sehr stark von dem Messegeschäft, ich will nicht sagen gelebt haben, aber zumindest was Kommunikation angeht und Austausch, aber sicherlich auch Leads, dass auch vieles auf Messen passiert ist. In der Qualität mit einem großen Fragezeichen versehen. Es gibt viele Messen, es gibt viele Teilnehmer an Messen, die Messen schon seit längerem auch hinterfragt haben und gesagt haben, muss ich das eigentlich noch machen? Und ich glaube,
so viel Geld ausgeben, ja.
Genau, es kostet ja einfach auch extrem viel Geld. Und viele sind häufig dann auch daran gescheitert, Nein zu sagen, weil sie natürlich auch genau wissen und wussten, dass sie Messeflächen auch aufgeben, die sie halt fest für die nächsten Jahre, wenn sie halt wieder buchen, auch nutzen können. Das heißt, wenn ich einen guten Platz habe in der Halle, den aufgebe, bekomme ich den so schnell nicht wieder, weil dann rückt jemand nach und das war's. Ich glaube aber, dass diese Frage jetzt häufiger mit einem Nein beantwortet wird und man sicherlich auch viele Bereiche hat, in denen das Digitalthema nach vorne gebracht worden ist. Gerade unter Berücksichtigung, dass, wenn ich mir ehrlich gesagt die meisten Messen anschaue, die das Thema digital gespielt haben, mir echt die Frage stellen muss, ob die eigentlich die letzten Jahre komplett gepennt haben und wirklich glauben, dafür das Geld, also ich habe da Summen nicht nur gehört, sondern habe sie auch gelesen und auch bestätigt gesehen von Kunden, die dort Profile gebucht haben, für eigentlich nichts. Also ein bisschen Präsentationen, 3 Tage lang Vertriebsmitarbeiter dann irgendwie am Rechner sitzen haben, die dann eventuell mal gucken, ob jemand eine Anfrage stellt oder also ey, das ist der absolute Hohn in vielen Bereichen gewesen. Einige haben es gut gemacht, es haben vor allen Dingen auch einige einige Brands spannend gemacht, die nämlich sich deutlich stärker noch digitalisiert in, ich sag mal, Bewegtbildformat, also eigenen Channel aufgebaut und eher so im Broadcast-Style die eigene Messe gespielt. Ich glaube, das ist auf jeden Fall etwas, was auch in Zukunft Relevanz haben wird. Aber ich glaube schon, dass das Thema Messe, so wie wir es kennen, schwierig wird, wieder umsetzbar zu sein. Allerdings, ich glaube, umso länger die Scheiße mit der Pandemie läuft, umso mehr haben die Leute auch Bock, wieder miteinander sich zu treffen, zu kommunizieren. Was echt fehlt, und das ist das, was ich immer wieder als Feedback bekomme, das ist so dieses, man trifft sich auf dem Messestand, trinkt vielleicht nochmal ein Bier gemeinsam, ist dann nochmal auf irgendeiner Veranstaltung, wo man irgendwie ein bisschen zusammen feiern geht. Oder das ist ja komplett flach gefallen. Also ich glaube, dieses Inhaltliche.
Aber wenn du sagst, dass dieses Szenarien, die du gerade beschreibst, dass das ein Grund wäre, dass Messe wieder funktionieren kann oder wieder zurückkommt, liegt das nur daran, dass es kein vernünftiges Digitalkonzept gibt oder weil es einfach keins geben kann, deiner Meinung nach, dass das ersetzt?
Also zum jetzigen Zeitpunkt, solange wir kein Holodeck haben, wo ich mich dann irgendwie gemeinsam wirklich treffe und einen direkten Austausch habe. Ich meine, das bekommen wir ja, glaube ich, auch alle in unserem Job mit. Es ist nun mal was anderes, gemeinsam am Tisch zu sitzen und sich auszutauschen mal über eine Sache. Und ich glaube einfach, dass genau dieses Ding, irgendwie sich mal zu treffen, miteinander vor Ort zu diskutieren, gegebenenfalls aber auch einfach nur mal zu quatschen, das ist ja letztendlich, also erstmal ganz banal, ist es ja gar nicht inhaltlich in der Tiefe, ja. Also viele haben auf der Messe ja immer geguckt, wie können wir unsere Produkte und so. Hey, nee, es geht darum, dass ein Salesman einer Organisation da ist, um letztendlich eine andere Person, einen Einkäufer oder wen auch immer oder einen Produktmanager zu treffen und sich einfach mal locker auszutauschen. Und ich glaube, was echt verloren geht, ist so ein bisschen dieses Zwischenmenschliche und auch eine Empathie gegenüber einer Marke, einem Produkt irgendwie auch aufzubauen. Also es menschelt halt kaum noch. Und wenn man sich, also ich kann mich an wenig Videokonferenzen
erinnern. Ja, du betrachtest ja Konferenzen auf zwei Arten. Das eine ist ja irgendwie, was du sagst, irgendwie eher eine Sales-Veranstaltung, wo ich mich als Marke präsentiere mit meinem Produkt, was noch keiner kennt, in irgendeinem Fachbereich. Und dann gibt es ja aber auch, sag ich mal, viele fachliche Messen. Und also ich, zumindest was ich gesehen habe oder was ich jetzt erlebt habe, dass so viele Fachmessen, wenn es jetzt um rein Marketing-Themen geht zum Beispiel, ich da inhaltlich keinen Abbruch gesehen habe zu dem, was ich auf einer Konferenz bekomme. Nur mit dem Vorteil, dass ich auch mal skippen kann oder weiterarbeiten kann, wenn ich zu Hause am Rechner sitze und sage, oh, Vortrag ist langweilig, wenn ich da auf einer Konferenz sitze und höre meinen Vortrag an, dann komme ich da halt nicht raus. Ne? Also deswegen finde ich, muss man unterscheiden zwischen den verschiedenen Arten von Konferenzen.
Ja, obwohl, wenn ich mir jetzt hier die OMR in Hamburg angeguckt habe, die ja nun auch sehr viel Wert darauf gelegt hat, das Thema Rockstar sein und Entertainment und auch, sag ich mal, die Vorträge auch mit einer gewissen Showbühne zu belegen und das Ganze auch groß aufzuziehen, dem Ganzen auch einen Glanz zu geben. Ja, das ist halt online echt schwierig möglich, weil du kannst keine Halle mit 2000 Leuten und Applaus und Lightshow und das kannst du nicht ersetzen. Wenn die Boxen angehen und der Sound dröhnt so, dass es dir irgendwie durchs Mark vibriert und es kommt jemand auf die Bühne, das hat ja eine ganz andere Aufladung und Emotionalität, als wenn jetzt irgendwie ein Stream angeht und du sagst, oh, da steht jetzt jemand und hält einen Vortrag. Ich gebe dir im Inhaltlichen recht. Im Emotionalen, und das ist genau der Punkt, emotional ist es extrem schwer derzeit, die Leute abzuholen. Und emotional bedeutet für mich auf der einen Seite die große Show auf der Bühne, aber auch das Standbier in Anführungsstrichen mit einem Mitarbeiter aus UK, den man nur alle Jubeljahre mal sieht und sich freut, jemanden auf dem Bier mal wieder zu treffen.
Immer aber nur trotzdem, am Telefon. Wenn ich überlege, wie teuer so ein Messestand ist, auch auf so einer Fachmesse. Ist doch die Frage, die ich mir als Marke stellen muss. Kann ich das Geld plus die... Oh, heute sind wir spät dran. vielleicht auch nicht mein Lieblingsthema. Aber kann ich das Geld nicht effizienter ausgeben? Weil am Ende gehe ich aus einer Messe raus und habe einem neuen Publikum mein Produkt präsentiert. Vielleicht habe ich ein, zwei Leads angesammelt. Ja, klar. Logisch.
Also ich glaube schon. Also ich glaube, wenn ich über den zukünftigen Messestand rede, kann ich mir schon auch vorstellen, dass man eine gewisse Reduktion stattfinden lässt. Aber ich habe in den letzten Jahren häufig auch mit Kunden darüber gesprochen, wie man vielleicht auch einen Messestand anders interpretieren kann. Ja, also wie ich dann vielleicht noch mehr auch Richtung, wir hatten für einen Kunden mal sowas wie eine kleine Arena-Campus, wo man sich sozusagen auf Emporen setzen kann und dann unten werden dann auch kurze Workshops gehalten. Und wenn ich das Ganze dann noch in die Digitalisierung reinbringe und das Ganze auch noch übertrage per Livestream für die Leute, die halt nicht am Messestand dabei sein können und Content vor Ort produziere. Und das ist das, was viele vergessen haben die letzten Jahre. Die haben sich mit dem Messestand dahingestellt, dann haben da ein paar Leute gestanden und dann haben die mal ein bisschen abgewartet, bis da jemand kommt. Dann kam jemand vorbei, dann hat man 3 Visitenkarten eingesammelt und hat gesagt, das war eine erfolgreiche Messe. Bullshit. So funktioniert es halt schon lange nicht mehr. Und viele haben das halt nicht gemerkt, dass man auch in Change gehen muss und sagen muss, wenn man A sagt, muss man halt auch B sagen. Ich glaube schon, dass diese Zukunft, vielleicht ein eigenes kleines Studio auf der Messe zu haben, auf dem ich zukünftig auch Dinge produziere, die ich dann auch zweit- und drittverwerten kann, auch in den weiteren Kanälen, dass ich mir vielleicht auch mal darüber Gedanken mache, wie kann ich vielleicht auch Aufmerksamkeit mal auf anderer Ebene schaffen, also auch Aufmerksamkeit auf mich aufmerksam machen, das wird ein Thema sein. Und dann würde es welche geben, die sagen, ich kann das nicht. Und dann werden die unter Umständen vielleicht auch wegbleiben. Aber vielleicht ist auch diese Reduktion von Unternehmen auf Messen auch wieder eine große Chance. Also, dass man sich vielleicht...
Aber war Messe vielleicht nicht nur der Katalysator für die Unternehmen, die nicht wussten, wie sie ihre Marke dem potenziellen Neukunden bekannt machen?
Naja gut, wir kommen ja
auch... Der einfachste Weg quasi, ich stelle mir auf eine Messe hin und dann kommt schon jemand vorbei.
Ja gut, wir kommen ja aus einer Zeit, in Anführungsstrichen, wo uns Uwe Seeler, der war ja damals selber irgendwie Salesman von Adidas, noch mit seinem ich weiß gar nicht, ob er einen Käfer gefahren ist, irgendwie durch Deutschland gefahren ist, zu den Sportläden und noch während seiner Profizeit den Leuten irgendwie neues Produkt vorgestellt hat. Dass man sich überlegt hat, wie kriegen wir das besser gebündelt, also alle fahren zu einem Ort hin, um sich dort zu treffen und nicht die Leute fahren durch die Gegend und stellen einzeln vor. Das ist ja nicht ganz verkehrt. Mit der Veränderung der Digitalisierung dem Internet ist sicherlich eine Menge passiert und jetzt gerade auch in den letzten 2 Jahren, was nochmal eine Dynamik angenommen hat, wo man natürlich vieles hinterfragen muss und auch darf. Aber ey, ganz ehrlich, das ist das, was mich echt angenervt hat. Wenn du vor allem wenn du auf so einer B2B-Industriemesse bist, jeder Stand sieht gefühlt gleich aus, völlig überballert, nur Informationsgeballer, keiner hat mehr eine gute Idee, sich mal zu präsentieren. Da fand ich zum Beispiel eben, wie gesagt, diese lifestyleigeren Messen, OMR, die hatten das schon verstanden, sich ein bisschen anders zu präsentieren. Aber ich glaube, da mal so ein Change im Kopf zu haben und zu sagen, okay, muss ich noch alle Messen mitmachen? Glaube ich nicht. Wenn ich Messen mitmache, wie mache ich sie mit? Und was ist dann mein Benefit? Ich glaube, diese Fragen muss man sich stellen. Und wenn man die für sich vernünftig beantworten kann, der macht Messe auch, ich sag mal, im Jahre 2022 vielleicht wieder Sinn. Und ich nehme momentan gefühlt alles. Also ich war auch nie ein großer Messefan, aber wenn es mal wieder eine Messe gibt und wir dann irgendwie durchgeimpft sind, dann bin ich vielleicht auch mal dabei wieder. Und dann... Mal gucken, gibt es irgendwie eine schlechte Currywurst und ein lauwarmes Bier auf einem Messestand oder einen schlechten Kaffee, aber auch das ist mehr als momentan.
Mein Bier ist leer.
Ja, ich weiß nicht.
Zu Ende.
Ja, Messe ist auch nicht so dein Thema, ne? Warst auch nie so gerne, oder?
Nee.
Na, war mir klar. Hey, Sebastian, nächste Woche dreht sich eine Menge, oder nicht nächste Woche, sondern in der nächsten Folge, mal gucken, ob wir es nächste Woche machen oder wie auch immer, dreht sich aber eine Menge um das Thema unseres Gastes, und ich darauf freue ich mich schon. Also da habe ich
Bock. Ich habe auch Bock. Ich habe richtig Bock.
Ja, deswegen ist die nächste Folge mit Sicherheit sehr, sehr hörenswert, obwohl die natürlich auch wieder grandios war, oder? Naja, also sie war in Ordnung. Mal gucken.
Das sollen andere beurteilen.
Ja, genau. Gut. Ich glaube, es ist auch schon spät.
ihr es alle?
Yes.
Ausgangssperre ist schon.
Verdammt. Komme ich jetzt nach Hause? Ach nee, bin ich ja schon.
Ja. Ruf den Taxi.
Hast du, ach das, übrigens, hast du mitbekommen, Busse und Bahnen fahren nachts nicht mehr.
Ja, so. Finde ich gut. Für die Leute, die in Krankenhäusern arbeiten, Nachtschichten machen, finde ich super.
Nee, die können jetzt mit ihrem Fahrticket, können sie jetzt Moja buchen. Die können jetzt Moja fahren. Moja hat so zum Ersatz sozusagen den Schienen...
Ein großer Moja-Film.
Macht den Schienenersatzverkehr. Also Moja und ich glaube noch so einen anderen Service. Und Taxen kann man auch günstiger mit einem HVV-Ticket...
Aber Moja finde ich super.
Ja, also von daher... Ja, das war's doch. Mhm. Dann halt mal durch, ne? Und vielleicht schaffen wir es ja mal wieder irgendwann an Ort und Stelle.
Mhm.
Alles klar. Schönen Abend,
Jan. Mach's gut. Ja, Mäuschen.
Was ist los? Ja, was ist los? Jetzt bin ich fick und fertig. Was ist los?
Ja, ich bin auch fick und fertig.
So, das war's jetzt. Bevor wir hier weiter Scheiße erzählen, tschüss.
Gut, tschüss.